Ich suche nach Shorts, also nach kurzen Videos auf YouTube. Es geht um ein passendes Workout für mich, für einen gesunden Rücken. Ich klicke ein paar Vorschläge an.
Und damit hast du super gute Karten, erstens nie Rückenschmerzen zu bekommen, falls du noch keine hattest.
Und schließlich habe ich was gefunden. Kurz und knackig, aber kleiner Nebeneffekt. In den folgenden Tagen bekomme ich in meinen YouTube-Feed Infos gespült von Sportinfluencern und selbsternannten Fitnesstrainerinnen.
This is Fitness Blenders, Fluid Stretching.
Das, was ich mit diesem kleinen Beispiel hier erzähle, kennen alle, die im Netz unterwegs sind. Es entsteht der Eindruck, so wie bei mir, dass wir durch die Empfehlungsalgorithmen der Plattformen in Filterblasen manövriert werden. Dass also nur noch zu einem Thema Infos, Vorschläge und Videos kommen. Mein Name ist Daniela Remus und ich wollte wissen, wie real sind Filterblasen und welche Macht haben sie über uns?
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Also die Filterblase ist ein Begriff, der 2011 von einem Journalisten Eli Pariser geprägt worden ist. Und der hat gesagt, dass eben Algorithmen eine personalisierte Blase erzeugen, die ja im digitalen Raum den Kontakt zu widersprüchlichen Meinungen erschwert.
Erklärt Dr. Josefine Schmidt, wissenschaftliche Koordinatorin am Center for Advanced Internet Studies, CAIS, in Bochum.
Also das heißt, eine Filterblase entsteht, wenn Algorithmen zum Beispiel bei Google oder auch in sozialen Medien Inhalte so personalisieren, dass die Nutzerinnen überwiegend Informationen sehen, die mit ihren eigenen Ansichten und Interessen übereinstimmen.
Seit Eli Pariser diesen Begriff eingeführt hat, feiert er einen globalen Siegeszug. Ob in den Feuilletons, in TV-Beiträgen, in privaten Gesprächen oder bei öffentlichen Diskussionen. Der Begriff ist so präsent, dass kaum noch jemand hinterfragt, ob es das Phänomen der Filterblasen tatsächlich gibt. Ist das Rückenfit-Beispiel von mir ein Beweis für das, was uns passiert, wenn wir die verschiedenen digitalen Plattformen für unsere Interessen nutzen? Landen wir zwangsläufig in Filterblasen, wenn wir auf digitale Angebote zurückgreifen? Oder sogar in sogenannten Echokammern, wie es auch oft heißt? Die Kommunikationswissenschaftlerin Josefine Schmidt macht im Gespräch mit mir erst einmal deutlich, dass wir diese Begriffe sorgfältig unterscheiden müssen. Denn sie beschreiben nicht ein und dasselbe, auch wenn wir sie im Alltag häufig synonym gebrauchen.
Der Begriff Echokammer, und das ist ein Begriff, der stammt aus der Kommunikationswissenschaft, der ist ein bisschen älter, also der ist Anfang der 2000er eingeführt worden. Der beschreibt eher einen sozialen Prozess, also dass Menschen sich aktiv mit Gleichgesinnten umgeben, also sowohl im digitalen als auch im analogen Raum, was eben dazu führen kann, dass sie ähnliche Meinungen immer wieder hören und die eben auch im Rahmen dieser Kammer verstärkt werden, ohne dass es widersprüchliche Meinungen gibt.
Also halten wir fürs Erste fest. Eine Echokammer ist das Ergebnis eines sozialen Prozesses. Und das liegt daran, dass Menschen sich bevorzugt mit Menschen umgeben, die ihnen ähnlich sind. Der Psychologie ist das schon lange bekannt. Der Fachbegriff dafür ist Homophilie. Oder umgangssprachlich, gleich und gleich gesellt sich gern. Die Ähnlichkeit kann sich auf ethnische Merkmale beziehen, auf sozialen Status oder auf politische Überzeugungen. Dahinter steht der psychologische Effekt, dass das Bekannte uns gefällt und uns sicher fühlen lässt, während das Fremde eher Misstrauen und Angst erzeugt. Und diese Tendenz von Menschen, sich besonders gerne in Gruppen Gleichgesinnter aufzuhalten, sich mit solchen Freunden und Bekannten zu umgeben, ist ein fester Bestandteil unseres sozialen Lebens, in der realen Welt. Und dieses Verhalten lässt sich genauso in der digitalen Welt beobachten. Wenn viele Millionen Fans einem bestimmten Popstar auf TikTok folgen oder einem Fußballverein oder einem charismatischen Politiker. Der Begriff Filterblase dagegen beschreibt einen technischen Prozess, nämlich den, dass die digitalen Plattformen durch ihre Empfehlungsalgorithmen immer mehr derselben Inhalte präsentieren. Also dadurch, dass ich einen speziellen Begriff suche oder ein kurzes Video like, ich gebe also Input, erkennen die Algorithmen, was mir gefällt, wofür ich mich interessiere und bieten mir dementsprechende Inhalte an, also ein Output, erklärt der Kommunikationswissenschaftler Professor Christian Hoffmann von der Universität Leipzig.
Wenn die Plattform erkennt, dass ich zum Beispiel begeisterter, was weiß ich, Bayern München Fan bin oder so, dann steigt schon die Wahrscheinlichkeit, dass mir dann Inhalte zu Bayern München vorgeschlagen werden oder auch Kontakte vorgeschlagen werden, die vielleicht auch Bayern München Fans sind.
Und die These ist, dass diese Filterblasen dazu führen, dass wir in undurchdringlichen Echokammern landen. Also nur noch Inhalte zu Bayern München sehen oder nur noch Kontakte vorgeschlagen bekommen, die ebenfalls Bayern München Fans sind. Aber die Empfehlungsalgorithmen sind längst nicht so gut oder umfassend, wie viele von uns befürchten. Sie lassen nämlich durchaus Raum für andere Inhalte, um bei unserem Beispiel zu bleiben. Ein Bayern-München-Fan bekommt auch Infos zu anderen Bundesligamannschaften vorgeschlagen, zwar deutlich seltener als Inhalte zu Bayern München, aber er bekommt sie. Als ich mit meinen Freunden über ihre vermeintlichen Erfahrungen mit Filterblasen gesprochen habe, hörte ich fast immer, die Algorithmen der digitalen Plattform seien so gut designt, dass Informationen tatsächlich extrem einseitig gefiltert würden. Aber ganz offenbar ist das ein gefühlsmäßiger Trugschluss, so Christian Hoffmann.
Ich glaube, die These ist auch deswegen so durchsetzungsstark, weil sie unserem Alltagsempfinden entspricht. Also das heißt, dass man selbst einfach aufgrund seiner eigenen Mediennutzungserfahrungen und Konversationen mit Freunden das Gefühl hat, dass man vielleicht selber in einer Blase steckt oder eben dann andere in einer Blase stecken. Aber so gesehen ist es tatsächlich überraschend, dass in der Kommunikationswissenschaft der Konsens zunehmend dahin geht zu sagen, dass die Filterblase ein Mythos ist, dass die Filterblase so tatsächlich nicht nachgewiesen werden kann.
Die Filterblase ein Mythos? Diese Aussage des Kommunikationswissenschaftlers überrascht mich. Und auch die Freunde, denen ich von meiner Recherche erzähle, sind verblüfft und zweifeln, ob das stimmt. Aber Christian Hoffmann vertritt damit keine skurrile Einzelmeinung, sondern gibt den wissenschaftlichen Stand der Forschung wieder. Denn ob die digitalen Filterblasen so existent und auch so exklusiv abschottend sind, wie wir im Alltagsverständnis häufig meinen, ist wissenschaftlich betrachtet längst nicht sicher, sagt, mit Blick auf die bisher veröffentlichten Studien, auch Josephine Schmidt.
So findet man zum Beispiel relativ wenig Studien oder nur sehr schwache Hinweise darauf, dass Algorithmen eine vollständige Isolation von konträren Meinungen erzeugen. Also trotz einer algorithmischen Personalisierung in digitalen Medien stoßen Menschen immer wieder auch auf andere Perspektiven und auf andere Inhalte und auf, weiß ich nicht, Nachrichteninhalten, die den eigenen Meinungen widersprechen.
Ob Twitter, heute X, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok oder Suchmaschinen wie Google, noch sind nicht alle Plattformen von den Forschenden vergleichend untersucht worden. Das liegt auch daran, dass Forschung immer einen gewissen Vorlauf braucht, um Studien zu konzipieren und TikTok beispielsweise erst seit 2016 auf dem Markt ist. Bei Twitter wurden beispielsweise der Großteil der Studien vor der Übernahme durch Elon Musk durchgeführt. Trotzdem verdichtet sich in der Wissenschaft die Erkenntnis, dass das System der Empfehlungsalgorithmen längst nicht so undurchdringlich ist, wie wir es uns sehr häufig vorstellen. Und das gilt für die Suchmaschinen, die Nachrichtenaggregatoren und für die Feeds auf YouTube, Instagram oder TikTok.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Befund, der eben bei uns im Fach inzwischen sehr etabliert ist, aber in der Öffentlichkeit nicht so sehr verstanden wird, ist, dass man ja das Informationsangebot, das die Nutzenden online erleben, mit irgendwas vergleichen muss. Also wenn wir sagen, die Menschen sind online in einer Echokammer, dann ist die Frage im Vergleich zu was?
Die These ist, dass die Online-Echokammern durch die Filterblasen deutlich weniger durchlässig sind als die Echokammern des echten Lebens. Aber das stimmt nicht, sagt der Kommunikationswissenschaftler Christian Hoffmann.
Und wenn wir das eben vergleichen mit Menschen, die das Internet wenig nutzen oder die Social-Media-Plattformen nicht nutzen, dann stellen wir eben fest, dass diejenigen Menschen, die das Internet nutzen und auch die Social-Media nutzen, ein diverseres Informationsangebot haben als diejenigen, die diese Plattformen nicht nutzen. Also das heißt, wenn Sie eine Person suchen, die wirklich in einer Informations-Echokammer sitzt, dann werden Sie am ehesten fündig bei Senioren, die eine Zeitung lesen und vielleicht ein oder zwei Fernsehsender besonders gerne mögen und im Prinzip nichts anderes konsumieren.
Also, ich halte an dieser Stelle fest. Diejenigen, die das Internet als Informationsquelle nutzen, verfügen über ein deutlich höheres Informationsangebot und werden mit mehr Sichtweisen konfrontiert als diejenigen, die das Internet rigoros meiden. Auch für German Neubaum, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Duisburg mit dem Forschungsschwerpunkt digitale Medien, ist dieser Befund wenig überraschend. Denn Menschen sind komplex, mitunter widersprüchlich und haben zum Teil extrem vielfältige Interessen. Das müssten die Algorithmen erfassen können, um daraus abgeschlossene Filterblasen zu machen.
Wir haben ja verschiedene Merkmale, anhand derer wir das Leben eines Menschen filtern können oder die Informationsumgebung eines Menschen filtern könnten. Zum einen Politik und politische Gesinnung, zum anderen ethnische Herkunft, Religionszugehörigkeit, Bildungsgrad, Interessen. Und das würde bedeuten, der Algorithmus versteht all diese Bereiche sehr gut und sagt, okay, also hochgradig christlich, an der Stelle interessiert er sich für Fußball und für folgende Musikband. Und nur da wäre auch die Frage, können all diese Bereiche wunderbar abgedeckt werden? Und ist mein Verhalten online auf all diesen Bereichen genauso intensiv, dass der Algorithmus von mir lernt, ach, für all diese Bereiche interessiert sich diese Person.
Genau das aber sei ausgeschlossen, so der Duisburger Kommunikationswissenschaftler. Zumindest mit der gegenwärtig zur Verfügung stehenden Technologie. Und schon allein deshalb, wegen der Diversität jedes einzelnen Individuums, hält German Neubaum die Sorge vor Echokammern, verursacht durch einseitige Angebote der digitalen Plattformen, für übertrieben. Forschende aus den Niederlanden haben 2024 untersucht, ob und inwiefern es dem Algorithmus von Google gelingt, Menschen personalisierte politische Inhalte vorzuschlagen, und zwar passend zu ihrer politisch-ideologischen Färbung.
Und haben festgestellt, dass Algorithmen an der Stelle wenig bis gar nicht diese Filterung politisch gefärbt leisten kann oder leistet, sondern es viel stärker darauf ankommt, wie der Mensch diese Suchanfrage formuliert.
Konkret heißt das, es ist entscheidend, wonach ich suche, was ich als Nutzerin eingebe. Die Schlagworte, mit denen ich die Plattform nach Informationen, Videos und GIFs durchkämme, beeinflussen, was mir die Plattform präsentiert. Je zugespitzter das ist, wonach ich bei einer Plattform suche, desto stärker gehen die Angebote auf den Kontext des Suchbegriffs ein, betont der Kommunikationswissenschaftler German Neubaum. Das zeige, dass nicht die Empfehlungsalgorithmen der Plattformen dafür verantwortlich sind, wenn Nutzerinnen und Nutzer in Kontakt mit radikalen und extremen Einstellungen kommen, sondern dass die Menschen danach bewusst suchen müssen.
Was der Mensch eingibt und ob der Mensch extremistisch war von vornherein, darüber haben wir erstmal keinen Einfluss. Aber daran ist ja erstmal die Technologie nicht schuld, sondern das, was der Mensch mitbringt.
Die Berichterstattung in den klassischen Medien über die digitalen Plattformen, über undurchdringliche Filterblasen und deren Auswirkungen auf das soziale Leben erwecke manchmal den Anschein, als habe der Mensch keine Chance, sich gegen diese Algorithmen zu wehren, kritisiert auch die Kommunikationswissenschaftlerin Josephine Schmidt.
Also diese eigene Informationsauswahl einerseits durch die Inhalte, die ich mir selber aussuche, um mir anzuschauen, also die Medien, die ich wähle, die Posts, die ich anklicke, aber eben auch die Auswahl an Menschen, mit denen ich in dem digitalen Raum interagiere, entscheidet immer noch sehr viel stärker darüber, mit welchen Perspektiven ich in Kontakt komme.
Verschiedene Studien haben bereits untersucht, wie divers die Informationen sind, die die Suchmaschinen und die Social-Media-Plattformen den Nutzern anbieten. Unter anderem auch eine Studie der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Sie kam zu dem interessanten Ergebnis, dass das, was Plattformen wie Google, Twitter oder Facebook anbieten, eher divers ist. Und zwar sowohl im Hinblick auf die Quellen als auch auf die Inhalte. Lediglich bei stundenlangem und wiederholtem Verweilen auf der Plattform könne sich das leicht verändern, erklärt German Neubaum, der an der Studie nicht beteiligt war.
Wenn wir das Ganze aber langfristig betrachten, also unter dem Gesichtspunkt von der Algorithmus lernt etwas über uns, über eine Zeit hinweg und bespielt uns entsprechend. Dann sehen wir, dass Nachrichtenaggregatoren, beispielsweise Google News, sehr hilfreich bei der Aufrechterhaltung der Diversität ist und auf Daten zurückgreifen, die offensichtlich nicht eine Homogenisierung der Kommunikation herbeiführen.
Bei Twitter, X und Facebook ist dieser Effekt geringer ausgefallen, aber er war trotzdem auch da. Die Forschenden halten den von ihnen gegenwärtig häufig beobachteten Alarmismus deshalb nicht für angebracht. Ob über Smartphone-Verbote für unter 16-Jährige debattiert werde oder über strikte Regulierungen für die Inhalte der Social-Media-Plattformen, das alles seien wichtige Themen, aber unter Verweis auf die wissenschaftlichen Studien lasse sich die gefühlte Wahrheit eben nicht bestätigen. Digitale Suchplattformen und Feeds auf Social Media verursachen, nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft, weder einseitige Filterblasen noch abgeschlossene Echokammern. Und noch ein weiterer Befund kann beruhigen.
Also es gibt ja so ähnlich wie die Filterblasenthese die Annahme, dass die Algorithmen uns nicht nur immer mehr vom selben zeigen, sondern sogar eigentlich immer schlimmere Dinge zeigen, wenn man so will.
Rabbit Holes heißt diese Metapher, von der Christian Hoffmann hier spricht. Sie kommt aus dem Englischen und gemeint ist damit, dass man wie in den Verästelungen eines Kaninchenbaus immer weiter hineingerät.
Wenn ich jetzt sage, ich bin Bayern-München-Fan, dann wird mir irgendeine Bayern-München-Gruppe vorgeschlagen und dann, wenn ich da eine Weile unterwegs bin, werden mir irgendwie die Bayern-München-Ultras vorgeschlagen und dann lande ich irgendwann bei den Bayern-München-Hooligans oder so. Also dass es so eine Art Radikalisierung gibt im Netz aufgrund der Algorithmen, weil die mir immer mehr vom selben, immer höhere Dosis vom selben zeigen.
Die Metapher der Rabbit Holes wird häufig genutzt, um beispielsweise die Radikalisierung von extremistischen Straftätern zu erklären oder das Anwachsen von Verschwörungsideologien.
Also es gibt Studien, die zeigen, wie funktioniert eigentlich der YouTube-Algorithmus und hilft er dabei, dass Menschen tatsächlich in solchen Rabbit Holes begeben. Und hier wird festgestellt, dass ja, das Algorithmus so funktioniert, dass Inhalte, wenn ich wirklich vehement rechtskonservative Inhalte auswähle, lernt der Algorithmus A. Person A interessiert sich für rechtskonservative Inhalte, also empfehle ich auch weiterhin rechtskonservative Inhalte. Aber es bleibt dabei, es bleibt mild auf dieser rechtskonservativen Ebene.
Es lässt sich also bisher wissenschaftlich betrachtet nicht zeigen, dass sich die angebotenen Inhalte durch häufige Nutzung einer Plattform mit identischen Anfragen radikalisieren. Zumindest nicht bei offenen Suchanfragen auf den Suchplattformen wie YouTube oder Google. Und selbst nicht in den Feeds, die man sich bei Instagram, YouTube oder TikTok einrichten kann, lässt sich dieser Effekt belegen, sagt German Neubaum.
Es wird nicht von einem Mensch, der in der politischen Mitte ist, wird dieser Mensch nicht in die politische Extreme katapultiert oder womöglich in verschwörungsnahe Bereiche.
Also, wir überschätzen die Leistungsfähigkeit der Algorithmen. Sie schaffen es zwar, uns viele Angebote zu präsentieren, die an unsere Interessen angepasst sind, aber sie erzeugen keine Informationsblasen, die uns in abgeschlossene Räume manövrieren. Zumindest gilt das für die offenen Suchanfragen bei Google und für die Feeds bei Facebook, Instagram, YouTube oder TikTok. Aber das ist nur die eine Seite, auf der wir uns im Netz mithilfe digitaler Plattformen bewegen können. Es gibt auch eine andere Seite, berichtet die Kommunikationswissenschaftlerin Josephine Schmidt vom Center for Advanced Internet Studies in Bochum.
Wir beobachten jetzt immer noch eine stärkere Fragmentierung von Öffentlichkeiten oder auch so ein Weggehen von diesen eher öffentlichen Räumen wie Facebook oder Instagram zu eher teilöffentlichen oder sogar geschlosseneren Räumen.
Ob Telegram oder Signal-Kanäle, Gruppen oder Foren, die Forschenden beobachten eine Verschiebung. Die eine Öffentlichkeit gibt es auch im Netz immer weniger, falls es sie jemals gegeben hat. Stattdessen findet eine Zergliederung in viele verschiedene Öffentlichkeiten statt.
Also einerseits, weil die Medien sich verändern und das ist gerade für problematische Akteure ein relevanter Aspekt, dass sich Regulierung in den letzten Jahren natürlich auch geändert hat. Also während das eine Zeit lang sehr viel Unruhe, also jetzt ändert sich das wieder, aber eine Zeit lang war es, weil die zum Beispiel YouTube relativ unreguliert, man konnte problematische, extremistische Inhalte hochladen und sie sind dann erstmal eine Weile auf der Plattform geblieben, haben sich verbreitet und so weiter. Und durch Regulierung, also durch, weiß nicht, bestimmte Symbole dürfen nicht gezeigt werden, bestimmte Dinge dürfen nicht gezeigt werden, Inhalte werden gemeldet, müssen dann von der Plattform runtergenommen werden, haben sich insbesondere problematische Akteure in Räume begeben, die für sie geschützter und weniger einsehbar sind.
In solchen halböffentlichen oder sogar komplett geschlossenen Räumen sind die Menschen dann tatsächlich in Echokammern. Dort werden in der Regel ausschließlich die Inhalte ausgetauscht, die der Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer entsprechen. Hier können Radikalisierungen stattfinden, extremistische Einstellungen gepflegt und durch wechselseitige Bestärkung intensiviert werden. Deshalb sehen die Forschenden diese Räume im Gegensatz zu den offenen Suchmaschinen und Feeds durchaus kritisch. Aber auch hier gibt es ein Aber, sagt Josephine Schmidt.
Also es geht ja auch in beide Richtungen. Also ich ziehe mich in den teilprivaten Raum zurück, weil ich irgendwie geschützt sein möchte.
Beispielsweise vor den Ermittlungsbehörden oder Geheimdiensten. Aber
geschützt sein wollen zum Beispiel auch marginalisierte Gruppen. Also da geht es ja gar nicht nur um extremistische Akteure, sondern eben auch um andere Gruppen, die sich in einem größeren öffentlichen Raum nicht mehr wohlfühlen, weil sie eben das Ziel von Anfeindungen werden. Also es ist nicht nur ein Phänomen, was wir für extremistische Akteure beobachten, sondern eben auch für andere Gruppen und Akteure.
Die digitalen Plattformen bieten also viel Raum für das, was es auf der Welt auch analog gibt. Manche Menschen finden sich zu Gruppen zusammen, weil sie sich für den Klimawandel einsetzen. Andere, um einen politischen Umsturz zu planen. Wieder andere, um die nächste Klassenreise ihrer Kinder zu organisieren. Sie sind ein Werkzeug. Josephine Schmidt betont,
wir haben die Verantwortung, worüber wir uns informieren, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit Medien umgehen. Das ist, also Medien sind keine Naturgewalt, soziale Medien sind keine Naturgewalt und Algorithmen auch nicht, der wir uns nicht entziehen können, beziehungsweise mit denen wir nicht umgehen, lernen und arbeiten können.
Am Ende lässt sich sagen, noch steht die Forschung am Anfang. Algorithmen, Regularien und Geschäftsmodelle der Internetplattformen verändern sich. Neue Anbieter und Dienste kommen hinzu, das Feld ist in Bewegung. Aber im Gegensatz zu meinem Gefühl, mit dem ich in die Recherche zu dieser Sendung gestartet bin, ist es wissenschaftlicher Konsens, dass abgeschlossene und exklusive Filterblasen im Internet eher ein Mythos sind, keine Realität. Das war IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Filterblasen im Internet – Mythos oder Realität? Mein Name ist Daniela Remus. Und wenn ihr mehr über Social Media lernen wollt, empfehle ich euch den Podcast von meiner Kollegin Ariane Stolterfoth. Sie geht der Frage nach, welchen Einfluss die sozialen Medien auf Jugendliche haben. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes.